Moin, Lena.
Moin Marie, da sind wir wieder. 2 Wochen in der Versenkung verschwunden. Jetzt sind wir wieder da. Im Nachhinein habe ich mich eigentlich gefragt, warum ich nicht in der Länderspielpause umgezogen bin. Das hätte irgendwie alles deutlich einfacher gemacht. Aber sowas weiß man im Nachhinein dann immer besser. Und wir haben einiges verpasst, ne?
Ja, echt. Wir haben 2 Spieltage verpasst und so einiges an Skandalen und drumherum.
Oder zumindest den Wegbereiter eines Skandals, der seinen Weg zurück in den Bundesliga-Fußball gefunden hat. Ich glaube, wir reden direkt über Magath, oder?
Ja, ich find's geil. Ich bin ganz ehrlich, ich bin voll Fan von dieser Aktion und ich bin auch ein Felix Magath Ultra.
Ich habe es mir gedacht, weil du hast in unserer Tippgruppe direkt bei seinem ersten Hertha-Spiel, das er nicht mal auf der Bank begleitet hat, auf Hertha getippt.
Ja, ich war positiv. Ich dachte, ich nehme so einen neuen Trainereffekt mit. Ich meine, wir aus Hamburg kennen uns ja aus mit sowas. Nee, ich bin voll überzeugt davon. Ich glaube nicht, dass er Hertha unbedingt retten wird, aber ich freue mich, ihn wieder zu sehen. Geht's dir nicht so?
Ich freue mich auch, ihn wiederzusehen. Und was diesen Trainereffekt angeht, scheinst du ja recht gehabt zu haben. Denn Hertha hat einfach mal ordentlich einen rausgehauen jetzt am Wochenende. Aber dazu kommen wir später. Wir haben ja noch eine Woche davor aufzuarbeiten nachher. Und Magath an sich ist einfach eine Ikone in diesem Sport. Also du kannst deutschen Fußball nicht erzählen, ohne den Namen Felix Magath zu nennen.
Nein, er ist einfach so eine wichtige Figur da drin. Und ich meine, man macht sich mittlerweile über ihn lustig, aber der Mann ist ja nicht so ganz unerfolgreich in seiner Karriere. Natürlich, der hat so auch die ein oder andere Talfahrt, aber er wäre nicht dort, wo er jetzt ist sonst.
Ja, und er hatte ganz schön viele Stationen. Ich meine, wenn ein Trainer sowohl bei uns als auch bei euch war, dann ist das schon mal schon ein schwieriges Zeichen, finde ich. Das ist schon so ein Dilemma, so persönlich, emotional, in dem man dann da steckt. Aber bei Magath ist auch das Ding, dass ich mich frage, wie denken aktuelle Spieler über ihn, weißt du? Das sind ja so jüngere Leute, die fallen ja eher so in unseren Altersbereich. Und ja, wir sind mit dieser Legende Magath auch noch aufgewachsen, aber das meiste kenne ich halt auch nur aus Erzählungen, weil ich einfach zu jung war, um richtig mitzuerleben, was so abgeht. Klar, die jüngsten Geschichten hier, wo war er? Bei Newcastle? War
Bei
das das?
Fulham war er.
Fulham, Fulham, wo er irgendeinem Spieler gesagt hat, er soll Frischkäse auf seinen Beinen schmieren, statt zur Physio zu gehen und einfach mal Mama anrufen, weil die Emotionen heilen das schon. Also das sind so Geschichten, die sind relativ aktuell noch. Die habe ich dann schon so aus erster Hand quasi mitbekommen. Aber den Rest kennt man halt nur aus Erzählungen. Ich frage mich, wie kommt das bei einer Kabine an? Vor allem, weil ich gelesen habe, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass Bobic ein Interview gegeben hat im Nachhinein und zu den Spielern halt wohl gesagt hat er selber so bestätigt, er hätte sie eingeweiht, dass ein neuer Trainer kommt, aber er hat ihnen nicht gesagt, wer. Er meinte einfach zu denen so, schaut mal auf eure Handys, da guckt ihr ja eh immer drauf, dann erfahrt ihr das schon.
Oha, ist das wirklich so passiert?
Das hat er so in einem Interview gesagt und er hat auch noch den Satz gesagt, ich glaube nicht, dass es meine Aufgabe ist, da jeden Einzelnen abzuholen.
Okay,
Ich glaube
das
schon.
finde
Ich
ich
glaube, genau das ist
stark.
seine Aufgabe, oder nicht?
Also pass auf, ich muss hier vielleicht etwas ausholen, um meine Meinung rüberzubringen. Prinzipiell bin ich auch dagegen, dass junge Spieler und Fußballer allgemein so von vorne bis hinten bemuttert werden. Auch vom Trainerstab, vom Vorstand, von allem eigentlich, weil das sind
Aber
erwachsene
das ist
Männer.
ja was
Aber ja,
anderes.
genau, dahin wollte ich eigentlich jetzt auch kommen. So, das ist halt der neue Trainer und den zu verkünden oder zu sagen, ey, den kennen die meisten von euch. So, das ist doch was anderes.
Ja, eben, ich finde es eher genau das Gegenteil von jemanden bemuttern und von vorne bis hinten bedienen, wenn du jemanden für vollwertig nimmst und mit einweist, was der nächste Schritt in der Vereinshistorie quasi sein soll und vor allem im Tagesgeschäft. Weil die Spieler, das sind ja die Akteure auf dem Rasen so. Und ich kann mir schon vorstellen, dass so ein Davy Selke zu Hause auf der Couch saß und erstmal so, dem ist erstmal das Herz in die Hose gerutscht, als er gehört hat, jetzt kommt Magath.
Ey, die beiden werden sich nicht vertragen. Ich glaube, da kriegen wir den Boxkampf, den wir uns in den ersten Folgen mal gewünscht haben, weißt?
Da würde
Bei
ich
den
tatsächlich
beiden.
auch Geld draufsetzen, dass die sich nicht grün sind am Ende. Wobei ich mir halt auch vorstellen kann, weil sowohl Magath als auch Selke sehr, sehr eigen und sehr exzentrisch sind, dass das auf eine ganz weirde Art und Weise klickt.
Oh, ich glaube gar nicht. Weißt du, bei Magath ist ja das Ding, er ist ja kein normaler Trainer. Magath, wenn es nach ihm ginge, wäre er ja der ganze Verein überall. Er ist ja auch immer so Vertreter davon, nicht nur den Trainerposten inne zu haben, sondern gleich auch Vorstand Sport, am besten noch die Geschäftsführung oder auch noch ein Vorstandsmitglied zu sein und Trainer und Manager zeitgleich. Ich glaube, bei Schalke hatte er mal 5 Sachen in einem inne. So.
Also quasi Magath das Rangnick-Vorbild.
Ja, genau, er ist halt, er will der Verein sein, so der Staat ist er. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass in diesem Kosmos ein Davy Selke eine Chance hat.
Ja, ich weiß nicht. Also er stand ja zumindest jetzt nicht in der Startelf am Wochenende beim ersten Spiel. Das hat aber auch der Co-Trainer geleitet, wobei ich glaube, Niklas Stark, was der im Interview meinte, als er gefragt wurde, wie oft haben Sie Magath heute gesehen? Meinte er dreimal bei der Besprechung, dann vorm Spiel und dann in der Halbzeitpause anscheinend irgendwie zugeschaltet via Videocall oder so. Und dann hat die Reporterin gefragt, so ja, und nehmen Sie uns mal mit in die Kabine, wie sieht das aus? Sitzt der, steht der, was macht der? Er so, ja, Sie müssen ja alles wissen in der Kabine und ist gegangen.
Also ich weiß
Fand ich aber auch
nicht.
irgendwie sympathisch.
Ja, das ist schon sympathisch, aber vielleicht noch mal zurück zu dem, was Bobic gesagt hat. Lässt das nicht irgendwie tief einblicken? Komm, findest du nicht aus seiner Aussage, ihr guckt ja eh die ganze Zeit nur auf eure Handys, dass da so ein Frust mitkommt, vielleicht so zwischen Generation alt im Fußball und Generation neu?
Ist ja dasselbe wie in der Gesellschaft, ne? Also kannst du ja
Ja.
wieder Fußball wieder als Abbild benutzen. Aber bei Bobic hatte ich auch irgendwie das Gefühl, das ist so leicht von oben herab, weil eigentlich muss er die doch ansprechen und einweihen. Also er muss sie nicht einweihen, was er tut, aber er muss sie wenigstens am Ende informieren, weil sie sind diejenigen, die mit dem Trainer arbeiten.
Ja, sehe ich 1:1 genauso.
Ich weiß nicht, ob er da vielleicht ein bisschen die Connection zur Mannschaft verloren hat, weil Friedrich hat ja auch gesagt, als er jetzt aufgehört hat, er geht, weil er keinen Einfluss mehr hat. Und ich glaube, Bobic, ich weiß nicht, ob er sich das irgendwann da verscherzt. Also er hat halt die meiste Macht in seiner Hand und am Ende steht er vielleicht ganz alleine da bei Hertha.
Hey Junge, dein alter Trainer geht, ne, weil er nicht genug Einfluss gehabt hat. Und dann holst du dir
Nein, nicht
Felix
Trainer.
Mag.
Friedrich war ja
Stimmt.
Sportdirektor.
Ja, sorry, ja, total durcheinander. Und dann holst du dir Felix Magath als Trainer, der Mann, der gar keinen Einfluss in einem Verein haben möchte.
Nee, gar nicht. Passt auch gar nicht zu ihm, finde ich. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das jetzt abläuft. Also anscheinend hat der Trainereffekt ja erstmal sein Übriges getan. Ich glaube, so richtig beurteilen können wir das erst in dann irgendwie, ja jetzt ja 3, 4 Wochen. Ich wollte 2, 3 sagen, aber wir haben ja noch die Länderspielpause dazwischen. Und dann können wir mal irgendwie ein Fazit ziehen, so was Magath bei der Hertha bewirkt und wie allein Bobic an dieser Spitze eigentlich steht, mit Windhorst im Nacken.
Ja, mal gucken. Ich bin auf jeden Fall gespannt.
Dann haben wir jetzt noch ordentlich was aufzuarbeiten. Deswegen kommen wir zurück zum vorherigen Spieltag, den 26. Spieltag. Und nachher besprechen wir dann das, was am Wochenende passiert ist. Da ist natürlich auch wieder was gewesen, vor allem für euch dann ja. Denn am 26. Spieltag ging nicht so viel bei euch, ne? Erklär mal kurz nochmal die Situation.
Ja, also die Kurzzusammenfassung ist, dass wir einen Corona-Ausbruch hatten in der Mannschaft und auch im Trainerstab und bei den Funktionären. Und wir waren ja eigentlich ganz gut verschont geblieben davon, die ganze letzte Saison und jetzt auch diese, während es andere Vereine mal getroffen hat. Aber diesmal war schlimm und ich kann gar nicht so viel genau zu den Zahlen sagen, wie viele es jetzt waren, weil die Kommunikation war einfach super untransparent. Es wurde die ganze Zeit nur gesagt, man wäre nicht spielfähig. Man hat dann ja auch diesen Antrag gestellt bei der DFL, der dann um fucking 23 Uhr am Tag davor genehmigt worden ist. Die Aue-Spieler waren halt schon da und die Fans hier in Hamburg. Und um 13:30 Uhr hätte das Spiel stattfinden sollen. Das kannst du dir nicht ausdenken.
Nee, vor allem ist es ja auch eine ganz schöne Strecke, so Aue Hamburg, und die Fans einfach dann so im Regen stehen zu lassen. Also ich meine, ja, für die Mannschaft ist es auch scheiße, aber die haben eine gesicherte Rückfahrt. So, die haben ja einen Bus, der fährt, wann sie will. Aber die Fans sind dann ja auch gestrandet, weißt du, wer seine Rückfahrt mit der Deutschen Bahn, zuverlässig wie eh und je, erst irgendwie dann für Samstagabend gebucht hat, der hat dann den ganzen Samstag hier in Hamburg zutragen müssen. Also ich kann mir Schlimmeres vorstellen, vor allem weil der HSV ja auch ein sehr, sehr cooles Angebot gemacht hat, muss auch ich neidlos zugeben, dass dass sie den allen, die ein Ticket für das reguläre Spiel hatten, eine Stadionführung angeboten haben und auch Besuch des Museums, glaube ich. Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass du als Aue-Fan jetzt auch nicht so Bock hast, dir beim Gegner das Museum anzugucken. Aber die Geste zählt.
Ja, natürlich. Ich habe dort auch viel online gelesen, auch von irgendwelchen aufgebrachten Aue-Fans, die dann so meinten, ja, das juckt mich doch nicht. Und ich denke mir, der HSV war gar nicht in der Verantwortung, da irgendeine Kompensation zu leisten. Das war die Schuld der DFL, dass sie das so spät bekannt gegeben hat. Wir haben am Ende auch damit gerechnet, dass wir spielen müssen. So, wir hatten uns auch irgendwas zusammengeschustert aus irgendwelchen U21-Spielern oder Gott weiß was, irgendwelche Leute, die man so aufgetrieben hat auf der Straße. Ich weiß ja nicht, wie wir angetreten wären. So, und es ist einfach eine schöne Geste, dass das gemacht wurde. Und ich habe im Nachhinein gehört, dass auch die Essensvorräte, die halt im Stadion sonst verkauft worden wären und angeboten worden wären, wohl auch an Flüchtlinge ausgeteilt worden ist. Und das ist natürlich dann auch eine tolle Geste. Und ich denke mal halt, als Aue-Fan musst du dir das nicht angucken. Ich weiß nicht, ob ich mir das auswärts irgendwo angeguckt hätte. Aber es haben auf jeden Fall viele gemacht und das ist immer noch eine tolle Aktion.
Ja, einfach überhaupt das Angebot zu bekommen, finde ich schon eine gute Geste, weil, wie du sagst, der HSV ist nicht in der Verantwortung, da irgendwie eine Ersatzleistung zu erbringen. Das stimmt schon. Wann ist jetzt das Nachholspiel? Ich glaube, Anfang April habt ihr dann so eine richtige Hammerwoche, ne?
Ja, das ist richtig scheiße. Wir haben am 2. April das reguläre Spiel gegen Paderborn, dann am 5. April das gegen Aue und dann geht's am 10. schon weiter gegen Kiel.
Boah, es ist schon ein heftiges Programm, vor allem Aue als Abstiegskandidat. Ich finde es immer unbequem, gegen Abstiegskandidaten zu spielen, wenn du selber in einem ganz anderen Gefilde der Tabelle unterwegs bist, weil der Fußball, der in den Aufstiegsrängen gespielt wird, ist meistens ein sehr offensiv orientierter Fußball. Man will Ballbesitz. Und wenn du dir die Abstiegsränge anguckst, da wird halt gefightet um jeden Ball. Also die Zweikämpfe sind oft sehr, sehr hart. Sind sie in der zweiten Liga sowieso schon mehr als in der ersten. Das ist so eine Lektion, die ich aus dieser Saison auf jeden Fall mitnehme als Erstteilnehmer dieser zweiten Liga. Und das ist schon eine harte Packung.
Ja, ich bin auch gespannt. Ich hatte ja schon gesagt, als wir uns die Restprogramme der Teams angeguckt haben, dass ich nicht unbedingt dankbar dafür bin, dass wir viel gegen die untere Tabellenhälfte spielen. Ich glaube, das ist nichts, was uns zugutekommt. Einfach, weil wir aus der Vergangenheit schon lernen konnten, dass wir darin nicht besonders gut sind. Und dass es halt, wie du schon sagst, schwieriger ist, gegen Leute zu spielen, die wirklich was zu verlieren haben. Und das ist eben mit dem Abstieg in die dritte noch schlimmer.
Das stimmt auf jeden Fall. Auf die Restprogramme kommen wir wahrscheinlich dann in der nächsten oder übernächsten Folge nochmal drauf, denn wir haben ja eine Länderspielpause, die uns genug Zeit gibt zu analysieren und dann werde ich Marie ja auch mal eine Punkteprognose entlocken, was sie glaubt, was aus den letzten 7 Spielen zu holen ist. Bei euch ja sogar 8 Spiele. Das machen wir dann noch. Bei uns gab es ja tatsächlich ein Spiel am 26. Spieltag, auch wenn wir einen Ausfall hatten, der es waren nicht viele, aber es war der eine Wichtige, der wehtat. Das muss ich so sagen. Und ja, jetzt kommt wieder dein Opa Toprak-Witz, ich weiß. Aber dieser Mann ist so wichtig für unseren Verein, für unser Spiel, für das, was wir vor allem in der Abwehr auf den Platz bringen. Und dann hat er sich im Abschlusstraining verletzt und auch wieder an der Wade. Das ist so, ich weiß nicht, ich glaube, gibt es eine schlimmere Push-Benachrichtigung auf dem Handy? Ich glaube nur irgendwie 10 verpasste Anrufe von Mama oder so, dann kriegst du noch mehr Panik vielleicht. Aber das war schon richtig hart.
Du meinst dann, als Werder-Fan, ne? Ich weiß nicht, ob so den Rest von Fußball Deutschland großartig gejuckt
hat. Natürlich als Werder-Fan. Ich spreche als kollektives Gedächtnis der Werder-Fans
gerade.
Ah,
grade. Okay. Weiß ich Bescheid.
Und dann war es ja auch noch ein Spiel gegen Heidenheim, also einen Aufstiegsaspiranten würde ich sie schon nennen, also auch wenn sie das als Club nicht so gezwungenermaßen deutlich aussprechen wie vielleicht wir, Schalke oder der HSV, aber es ist halt schon ein schwieriger Gegner. Ich hatte schon Schiss vor dem Spiel, bevor Toprak dann irgendwie raus war. Und man muss auch sagen, zu Recht, denn wir haben 3 Punkte da liegen lassen und die haben wir auch zu Recht da liegen lassen, muss man einfach ganz klar so sagen. Also vor allem der Torwart der Heidenheimer, Müller, hatte echt so einen Auftritt, das hat so an Prime Neuer erinnert. Da war ich auch so, muss das jetzt sein? Unbedingt gegen uns? Weil unsere Chancenverwertung war echt nicht die beste. Und alles, was wir an richtig guten Chancen hatten, hat er halt einfach rausgefischt. Das war super ärgerlich. Und unsere Abwehr hat halt alles offen gelassen. Also ich glaube, über Lars Lucas May müssen wir jetzt nicht auch noch reden. Das wurde genug getan im Nachgang des Spiels, auch während des Spiels, sehr, sehr krass öffentlich. Und ich bin sehr froh, dass Ole Werner anscheinend die Lektion gelernt hat, denn im Spiel jetzt am Wochenende gegen Darmstadt stand er nicht in der Startelf, obwohl wir noch weniger Alternativen hatten als vor dem Heidenheim-Spiel, was die Aufstellung angeht. Also der ist einfach nicht auf Zweitliganiveau. So gar nicht. Vor allem vom Tempo nicht und vom Einsatz.
Ja, ich habe so das Gefühl, dass, also vielleicht liege ich da jetzt auch total falsch, weil ich kann ja auch nur aus unserer Sicht reden und vielleicht stimmt das bei euch überhaupt nicht. Aber dass sich jetzt in dieser brenzligen Phase mehr Spieler hervortun, die vielleicht, wenn es halt, als man den persönlichen Lauf hatte jetzt, wo das nicht so offensichtlich war, dass die einknicken leistungstechnisch. Bei uns kommt das nämlich auch vor, dass man das an einzelnen Spielern ganz gut festmachen kann. Und davon bin ich eigentlich nie ein Fan.
Aber du meinst eher so Spieler, die auch schon ab und zu mal spielen, weil
Ja.
Mai hat ja gar nicht gespielt bis zu dem Einsatz.
Oh, das wusste ich tatsächlich nicht. Oh, das ist
Also er war ja
kritisch.
absoluter Reservist und das
Oh.
anscheinend auch mit Grund. Und also wirklich, du hättest meine Oma auf den Platz stellen können, die wäre schneller mit zurückgelaufen, glaube ich. Das war wirklich, wirklich unangenehm anzusehen, wenn du
Scheiße, wie
einen Spieler deines
frustrierend.
Vereins da rumkriechen siehst, so. Ich weiß nicht, was. Der sah aus, als hätte der vorher, was weiß ich, Pommes Currywurst reingepfiffen und zwar doppelt. So langsam war der. Das war wirklich, wirklich unangenehm. Aber das Kapitel Mai würde ich an dieser Stelle einfach abhaken, weil ich auch davon ausgehe, dass er uns nicht nochmal in der Startelf beehren wird. Es sei denn, unsere Situation wird noch brenzliger, als sie jetzt schon ist, was den Kader angeht.
Oh, das tut mir irgendwie leid zu hören für einen jungen Spieler. Also auch wenn es Bremen ist, klar, aber ey, da hast du die Chance, weißt du, die Chance deines Lebens, da den Einsatz schön zu machen und dann bist du halt so die Negativfigur.
Er hat sie aber wirklich auch nicht genutzt.
Ja.
Also, es ist klar selbst verschuldet. Wir kommen beim aktuellen Spiel gegen Darmstadt zu jemandem, der diese Chance genutzt hat. Aber erstmal nochmal zurück zu dem Spiel gegen Heidenheim. Ich möchte eine Lanze brechen, auf jeden Fall für Jung, auch wenn er sehr, sehr unglücklich diesen Fehlpass spielt, der dann zum 2-0 für Darmstadt führt. Wenn du nicht auf angestammter Position spielst und da hinten in die Verteidigung reinrückst, du musst ja auch umdenken. Und wenn du in einem Spiel da reingerückt wirst, weißt du nicht mal so irgendwie, okay, wir haben eine Verletzten-Situation, wir planen unter der Woche die Taktik halt ein bisschen um und dann musst du da antreten, dann kannst du ein bisschen üben. Aber als Jung im Mittelfeld bist du halt gewohnt, dass du oft Flachpässe spielst. Das ist halt auch sein Spiel. Und dass du an der Stelle dann vielleicht mal irgendwie einen weiteren Ball spielst, auch mit der Gefahr, dass er vielleicht nicht unbedingt da ankommt, wo er hin soll. Hauptsache, du kommst nicht in eine bremsige Situation. Das ist halt schwierig dann. Und dieser Flachpass ist unglücklich. Und ja, auch wenn wir versuchen wollen, flach hinten rauszuspielen, darfst du den so eigentlich nicht machen. Ist bitter, muss man mit leben. Und dann hat auch der Traumfreistoß von Duxch nicht mehr gereicht am Ende, der zum 2-1. Auch wenn wir dann Überzahl hatten, tatsächlich ab der 89., was sehr spät war, aber in den letzten 5 Minuten haben wir klar gepresst. Da wirklich, ich stand im Wohnzimmer vom Fernseher. Da dachte ich wirklich, da geht noch was. Ging leider nicht. Der eine Punkt wäre schon wichtig gewesen. Er würde nämlich zum jetzigen Zeitpunkt die Tabellenführung bedeuten, denn aktuell sind wir ja punktgleich mit Pauli. Aber der Abstand zu Platz 4 und darunter, der ist schon immer noch relativ komfortabel, würde ich sagen. Wobei wir halt ein sehr, 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 sehr schwieriges Restprogramm haben. Ich würde kurz noch auf die rote Karte eingehen, weil wir auch gleich im Darmstadt-Spiel eine rote Karte haben, die wir besprechen können. Und die bei Heidenheim war klar gerechtfertigt. Es war gegen Woltemade, der eingewechselt worden ist, mit offener Sohle gegen das Schienbein. Und der Heidenheim-Spieler hat sich auch sofort entschuldigt, das angenommen. Eben war, glaube ich, in der Aktion schon klar, dass das, wenn das nicht dunkel, dunkelgelb ist, dann ist es auf jeden Fall glatt rot. Und die muss es auch geben in dem Moment.
Na gut, wenn es da keinen Diskussionsbedarf gibt, ist ja immer schön. Mittlerweile frage ich Lena schon immer, wenn ich im Live-Ticker mitbekomme, dass irgendwo eine rote war in dem Spiel, was sie verfolgt, so war es gerechtfertigt.
Es ist halt immer die Frage, die du dir stellst am Ende.
Ja, das
Genauso wie man sich ja
stimmt.
immer fragt, woran hat es gelegen. In
Ja.
dem Sinne hat es daran gelegen, dass wir auf jeden Fall Ausfälle hatten, aber dass wir auch eben das nicht kompensieren konnten. Und das beste Beispiel, dass man Ausfälle kompensieren kann, ist ja unser nächstes Spiel. Denn da haben wir ja gezeigt, dass mit noch mehr Ausfällen du mit einer Mannschaftsleistung das kompensieren kannst. Und deswegen, ich will nicht sagen, es ärgert mich im Nachgang noch mehr, dass wir in Heidenheim verloren haben, weil Heidenheim war wirklich, wirklich gut, muss man einfach so sagen. Und trotzdem ist so ein bitterer Beigeschmack dabei, wenn du in einem Spiel eine Woche später mit noch mehr Ausfällen siehst, okay, eigentlich können wir es ja doch kompensieren und kriegen es irgendwie hin.
Ich meine, vielleicht hat da die Zeit auch ein bisschen für euch gespielt. Ich meine, auch wenn man viele Ausfälle hat, neue Spieler kommen dazu oder werden mehr integriert als vorher, dann tut so eine Woche Training auch ganz gut, denke ich mir. Und
Ja.
vielleicht hat das bei euch gezündet, denn wir können ja vielleicht direkt den Bogen schlagen. Das nächste Spiel lief leider besser.
Hat es sich sehr geärgert.
Ach, es geht. Es hätte vielleicht meinen Frust ein bisschen gemildert, wenn ihr noch eins vergeigt hättet, aber naja.
Ja, da müssen wir kurz noch mal darauf eingehen, dass ja zu dem Ausfall von Toprak eben auch Friedel dazu kam, der in dem Spiel gegen Heidenheim, ich glaube, irgendwie Mitte erster Hälfte runter musste, weil er sehr, sehr stark einen auf den Bauch und die Rippen bekommen hat. Ich denke mal, es war so stechend, da tut dann halt jeder Atemzug weh und diese Prellung hält halt auch weiterhin an. Das kann auch noch dauern. Es ist auch nicht ganz klar, ob er uns nach der Länderspielpause wieder beährt, ob es dann schon soweit ist. Weiser hat sich dann auch noch verletzt. Gerade jetzt, so die letzten 2, 3 Wochen, hat er sich echt gefangen, finde ich. Muss man jetzt auch einfach mal lobend erwähnen, so viel wie halt auch immer, vor allem die Werder-Fans, wenn dann mal jemand nicht so gut spielt wie Lars Lukas Meier am letzten Spieltag und halt auch Weiser vor 4 Wochen noch da drauf gehen und dann sagen, nee, nimm den runter, das kann nicht sein und so. Der hat sich echt gefangen und der brauchte anscheinend wirklich diese Spielpraxis, um dahin zu kommen. Und gerade jetzt fällt er aus, wo einfach auch unsere komplette Innenverteidigung wegbricht. Und dann kam die Hiobsbotschaft 2 Tage vor dem Darmstadt-Spiel, Duxch Corona positiv. Dann am Spieltag im Abschlusstraining Bittencourt auch noch positiv. Und tatsächlich Füllkrug auch positiv, aber fälschlicherweise im selben Test, ja, im selben Testzug mit Bittencourt zusammen. Bittencourt wurde dann halt rausgenommen. War echt hart. Also ich muss zugeben, vor dem Spiel, wenn du mir vorgelegt hättest, hier 1-1, unterschreibe, ich hätte es unterschrieben, ich hätte es so genommen.
Meinst
Ich hätte
du,
nicht gedacht, dass wir es gewinnen.
vielleicht hat da auch so ein jetzt erst recht Gedanke mit reingespielt?
Das hoffe ich sehr, weil das zeigt ja, dass in der Mannschaft dieser Wille steckt und dass dieses Team halt als Team funktioniert. Weil klar, die individuelle Klasse hat uns ein bisschen gefehlt an vielen Ecken, aber man muss auch viele Leute positiv herausheben. Also ich finde, Groß hat es überraschend gut gemacht als Ersatz hinten drin, um Toprak und Friedel so ein bisschen zu kompensieren. Auch wenn es echt schwierig ist, innerhalb von einer Woche sich darauf einzustellen. Und vor allem, weil Christian Groß auch einer ist, der ich weiß nicht, in meinem Kopf ist Groß jede Sekunde in jedem Spiel gut für eine überraschende rote Karte. Das hat er sich so antrainiert, den Ruf. Dafür war das wirklich sehr, sehr stabil, was da hinten drin passiert ist. Da war ich sehr, sehr zufrieden mit. Die Abwehr war deutlich stabiler als gegen Heidenheim. Und ich, ja, ich mutmaße einfach, dass es auch daran lag, dass Mai halt nicht dabei war. Weil wenn du als Mitspieler jemanden neben dir siehst, der irgendwie nicht so gut klarkommt, ein bisschen unsicher ist, dann ist es halt auch schwierig, weißt du, dann spielst du den Ball halt nicht in die Richtung und dann musst du Pässe machen, die nicht so lieb sind in dem Moment, die dir nicht so lieb sind, weil du halt einfach Mai nicht einbinden willst. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Und wen man auch wirklich, wirklich hervorheben muss, ist Dingchi. Also Duxch hinterlässt wirklich, wirklich große Fußstapfen, wenn er ausfällt. Und Dingchi hat wirklich alles gegeben. Also dem hast du angemerkt, das ist mein Moment. Jetzt kann ich hier zeigen, dass ich da bin, dass ich lauere auf diesen Startelfplatz. Ich glaube nicht, dass er ihn im Verlauf der Saison bekommen wird, einfach weil Duxch und Füllkrug dieses Sturmduo sind, was sich, glaube ich, jeder Fan wünscht in seinem Verein, zumindest in der zweiten Liga. Aber Dingchi wirklich, da waren so gute Dinger dabei, da waren echt krass gute Pässe, da war sehr, sehr, sehr viel Tempo, was mir sehr gut gefallen hat. Und auch seine Flanke für das 1-0, was Füllkrug dann gemacht hat, das das kannst du eigentlich gar nicht mit was Höherem bewerten als, ich weiß nicht, ich glaube, für mich ist es genau stellvertretend dafür, was in dieser Mannschaft an Willen auch steckt. Dass so jemand wie Dingchi, der sehr, 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 sehr lange auf der Bank verharrt hat, mit sehr wenig Aussichten auf einen Startelf-Einsatz, so zündet, wenn er dann reinkommt. Also wirklich, wirklich gut.
Ja, ich meine, das ist ja das, was du vorhin schon angesprochen hattest, dass es halt auch andersrum laufen kann. Man kann diese Chance nutzen, man kann da mit Feuer reingehen als Spieler, der eben nicht so viel Spielpraxis erhält und sich denken, hier habe ich die Chance, mich zu empfehlen. Entweder für die Startelf des eigenen Vereins oder vielleicht für eine andere Mannschaft. Das muss halt genutzt werden im Idealfall.
Auf jeden Fall. Man muss im Nachhinein dann aber auch erwähnen, dass natürlich in dem Spiel die Anfangsphase ganz klar an Darmstadt ging. Also da sind wir sehr unsicher aufgetreten, was ich aber auch irgendwie verständlich fand in dem Zusammenhang, weil du halt nur eine Woche hattest, genau das zu trainieren, was du da auf den Platz bringen solltest bei so viel Ausfällen. Und Darmstadt war halt auch nicht schlecht. So, also dieses 1-0 ist ein glückliches 1-0. Für das Team, was auf dem Platz stand, war es aber ein verdientes 1-0, finde ich. Weil du am Ende auch, ja, klar, in Überzahl gespielt hast. Die rote Karte für Giasula, die sehe ich als sehr gerechtfertigt an, auch wenn Lieberknecht das am Ende im Interview anders gesehen hat. Da hat wahrscheinlich eher der Frust aus ihm gesprochen. Ist ja auch verständlich, aber mit offener Sohle gegens Knie. Also, wir können froh sein, dass wir jetzt nicht auch noch auf Schmied verzichten müssten nach der Aktion. Und am Ende waren es einfach drei ultra wichtige und erkämpfte Punkte.
Das stimmt. Ich weiß, du magst diese Frage nicht, aber
Ja.
ich entlocke dir jetzt oder ich höre aus deinen Worten, dass du vielleicht denken könntest, dass es verdient war.
Ein Sieg ist immer verdient. Wir haben ein Tor mehr geschossen als der Gegner, also
Helga,
haben wir
das
gewonnen.
stimmt halt gar nicht, aber okay, ein Sieg ist nicht immer verdient.
Das ist eine Debatte, die sich in der Historie dieses Podcasts nie klären wird. Da setze ich Geld drauf.
Ja, wird sich auch nicht. Da werden wir nicht grün. Das ist wie mit so einigen Regeln und anderen Sachen da.
Eindeutig. Aber während bei uns das Lazarett immer voller wird, hattet ihr wenigstens ein paar Rückkehrer vor dem Spiel, das ihr dann jetzt am Spieltag dann doch bestreiten durftet.
Ja, ein paar wichtige. Und ich möchte vielleicht, wenn wir jetzt eh über uns reden, einmal sagen, ich bin knallhart. Und diese Corona-Ausfälle oder diese Pause, die einige Spieler hatten, die sehe ich gar nicht als Grund dafür, dass wir so einen Leistungsabfall haben bei den
Oh, was ist
einzelnen
dann der
Spielern.
Grund?
Ich hasse diese Frage, aber es ist die Mentalitätsfrage, aber das ist nur meine
Oh,
Meinung hier in dem
ich höre
Fall.
schon Marco Reus im Interview im Ohr.
Ja, genau. Nee, ich finde, ja, natürlich, man muss irgendwo im Hinterkopf haben, dass ein Großteil der Mannschaft Corona hatte, auch wenn es ein milder Verlauf war, auch wenn nur wenige irgendwelche Symptome hatten. Ich sehe das nicht als Grund. So, ich finde, das ist eine kleine Pause, die man hat. Als Profifußballer bist du trotzdem in der Lage, da 100% zu geben. Und es geht mir hierbei weder um das Ergebnis noch um das, was hätte sein können, sondern darum, dass ich einem Team zugeschaut habe, wo kein Kampfgeist vorhanden war. So, es ist jetzt nicht so, als wäre, als hätte Düsseldorf da um sein Leben gekämpft. Die haben gut gespielt, ja, aber mit einer besseren Einstellung und genau, also fast genau den gleichen Spielern, ich hätte ein paar Personaländerungen, aber fast genau den gleichen Spielern, hätte man das vor ein paar Spieltagen geholt, lehne ich mich jetzt einfach aus dem Fenster. Und am Ende des Tages habe ich dazu gesehen und ich habe mein Team gesucht. Die haben da rumgeeiert, als hätten sie nichts mehr zu holen in dieser Liga. Und das ist eben Fehler und der kostet wichtige Punkte.
Ja, das ist unnormal bitter. Ich finde es sogar deutlich schlimmer, wenn du dein Team irgendwie so rumkrebsen siehst, ohne dass da irgendwie Leben drin steckt in der Mannschaft und dass du diesen Willen erkennst. Also wenn du so kläglich irgendwie dann da verlierst, als wenn du super den Willen und den Kampfgeist gezeigt hast, dann ist es eine knappe Niederlage. Also damit lässt sich dann halt immer noch eher leben, weil du siehst das Potenzial in der Mannschaft, nicht nur spielerisch, sondern wie du sagst, eben auch diesen Willen, der da drin steckt. Und wenn du den nicht mal gesehen hast, Das tut unnormal weh.
Genau, und du kennst mich. Ich bin der eine Mensch. Ich bin der Letzte, der übrig bleibt, um an meinen Verein zu glauben, auch wenn es alle anderen nicht mehr tun. Aber ich hätte auch lieber eine Niederlage mit Kampf gehabt, als jetzt ein dahingeplänkeltes, vielleicht sogar etwas glückliches Unentschieden gegen Düsseldorf. Und da erinnere ich mich halt gerne an das Spiel gegen euch, auch wenn wir es am Ende verloren haben. Ich bin da rausgegangen und ich dachte, dieses Team hatte Kampfgeist, dieses Team hat bis zum Schluss alles daran gesetzt, vielleicht noch irgendwie den Punkt zu holen oder auf Sieg zu gehen. Und das habt ja sogar ihr gemerkt. Und ich erinnere mich, in der Folge hast du uns auch Props dafür gegeben. Nur,
Auf jeden Fall.
ja, und das ist halt wirklich diese Einstellung, die du brauchst. Gerade im Aufstiegskampf, gerade für die letzten paar Spiele der Saison. Und das geht jetzt flöten bei uns. Und das ist nicht gut. Und das will ich nicht. Egal, ob wir jetzt aufsteigen oder nicht, das ist mir als Fan, mir als Person. Jetzt regen sich alle anderen auf von meiner Bubble. Ich weiß,
Oh.
aber das ist mir scheißegal. So, ich hätte es gerne, ja. Aber ich möchte diesen Verein gut spielen sehen. Und wenn das in der zweiten Liga nun mal so ist, dann ist das so. Und ich sehe keinen guten Fußball. Ich sehe Spieler, die da lustlos spielen. Am Ende, man wirft erst alles nach vorne, wenn man einen Gegentreffer kassiert. Man braucht diesen Weckruf. So, Stürmern wird die Chance nicht gegeben und man wechselt irgendwie in der 85. oder 86. Das ist nicht das Spiel, was ich sehen will. Und das ist das, was mich frustriert. Mehr als das Ergebnis und mehr als, dass die Tabelle jetzt auseinanderrückt.
Das kann ich gut nachvollziehen. Meinst du, wir können da eine Ursachenforschung betreiben? Im Sinne von, es war jetzt halt eben diese eine Woche, in der viele Stammkräfte halt weggebrochen sind, weil sie eben in Quarantäne mussten durch die positiven Tests, dass auch so dieses Teamgefüge so ein bisschen ins Wanken gerät und dieser soziale Aspekt zwischen den Spielern.
Ich weiß nicht. Also glaube ich nicht, weil ich hatte immer den Eindruck, ich meine, man kann es ja nur durch Social Media und so beurteilen, weil wie die jetzt persönlich sozial zueinander stehen, keine Ahnung. Ich bin leider nicht privat mit denen befreundet. So, aber es wirkt alles immer recht in Ordnung. Ich glaube eher, dass da mehrere Unruhen drin sind. Wenn ich glaube, ich gehe jetzt mal auf die Einzelpersonalien. Ich hole mal ein bisschen aus, aber auf jeden Fall ein richtig klares Problem ist in der Verteidigung einfach Muheim, der, wie du bei euch schon festgemacht hast, dass es Spieler gibt, die eben nicht dieses Zweitliganiveau halten. Und das ist bei uns leider jemand, der öfter mal in der ersten Elf spielt. Und dass der immer noch aufgestellt wird, das geht einfach nicht. Der gerade gegen Naray, auch noch auf Narras Seite, gegen Düsseldorf, lassen sie Muheim spielen. Und ich muss ganz fies sagen, als der sich in der 24. verletzt hatte und Kin Zombie für ihn kommen musste, war ich
Oh.
erleichtert. War ich
Puh.
wirklich erleichtert, weil keine Ahnung, wie viel der noch hätte durchgehen lassen. Das hat sich über die letzten paar Spiele halt leider schon so hinweggesetzt, dass das nichts wird mit ihm. Ist halt
Ja, ich
so.
müsste lügen, wenn ich sagen würde, bei Mai hätte mich das nicht auch irgendwie erleichtert, hätte das früher ein Ende gefunden,
Ja,
dieser Einsatz.
und so weit darf es halt nicht kommen. Ich muss jetzt gegen meine eigenen Prinzipien verstoßen, aber ich bin eigentlich auch jemand, der sich immer denkt, das Team so lange wie möglich spielen lassen. Die Jungs erstmal arbeiten lassen, schlechte Spiele können passieren, Team muss zusammenwachsen. Aber das geht zu weit. Also ich weiß nicht, bei uns die Leute werden machen gelassen, obwohl da so klar Leistungseinbrüche zu erkennen sind, in so einer schwierigen Saisonphase. Auch bei Bakariyata, so gern man ihn hat, aber leider durch diese ganze Verfahrensgeschichte, wo ich auch echt froh bin, dass jeder sich mit ihm solidarisiert, wird sein eigener Fußball nicht mehr so objektiv betrachtet. So, und viele gehen da
Aber glaubst
ziemlich.
du echt, das wirft so einen Schatten, also
Ja.
nicht Schatten, sondern so ein bisschen Licht auf seine Performance, dass man halt
Ja.
das so ein bisschen verbindet?
Ich denke schon. Also zumindest von dem, was ich mitbekomme. Ich bin froh, ihn spielen zu sehen. Ich bin froh, ihn im Verein zu haben. Und ich bin super stolz, dass man so hinter ihm steht. Aber er könnte echt mehr Kritik von offizieller Seite abbekommen. So, er macht das nicht schlecht, aber weißt du, zu viele Fehlpässe, zu viele Situationen, wo er es einfach auf den Außen nicht bringt. Und Also zu unzuverlässig dafür, dass er oft so hoch gelobt wird. Und das ist dann einfach ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr gerechtfertigt. Und ich persönlich erkläre es mir jetzt damit, dass die Leute das vielleicht ein bisschen anders sehen durch diese ganze Geschichte mit der Staatsanwaltschaft.
Da
Aber
können,
ja.
da sollten wir vielleicht auch noch mal kurz drüber reden, denn in der Woche, die wir jetzt eben keine Folge aufgenommen haben, ist ja klar geworden, dass das Amtsgericht in Hamburg-Altona dieses Verfahren eben nicht eröffnet und dass Baccarriatta offiziell unschuldig ist jetzt. Also ist das Verfahren auch eigentlich durch? Damit sollte es ja eigentlich kein Thema mehr sein. Es war halt sehr, sehr lange ein medienbestimmtes Thema, vor allem für den HSV. Und ich kann mir schon vorstellen, dass an dem, was du sagst, was dran ist, dass vor allem Menschen, die bei diesem Verfahren sehr solidarisierend sich gezeigt haben, verständlicherweise, weil das, was zum Beispiel gewisse Zeitungen und Medienhäuser hier in Deutschland über diese Geschichte geschrieben haben, wir wollen da natürlich niemanden Bestimmtes nennen,
Ihr wisst Bescheid.
aber da ging vieles, vieles zu weit. Und das ist einfach nur ein junger Mann, der Fußball spielen will. Und so sollte man das dann am Ende auch belassen. Und da gab es ja Geschichten drumherum, die wirklich nicht mehr zuträglich waren für die Sache an sich. Und ich glaube schon, dass das auch so ein bisschen alles überschatten kann, so wie du das beschrieben hast.
Ja, das denke ich eben auch. Und ich denke auch, dass im Kader so ein bisschen die Alternative fehlt. Weißt du, wir haben ein gutes Team, wenn es läuft. Ja, das hat fast jeder. Aber jetzt, wo halt eben auf einigen Positionen so ein bisschen mehr Druck da ist, haben wir nicht wirklich die Breite im Kader, dass wir wirklich verlässlich irgendwelche anderen Spieler haben. Dann Jatta performt nicht. Er bringt relativ zeitnah nach der Pause Ali Du. Und Ali Du ist auch wieder so eine Problempersonalie bei uns. Einfach, da hatten wir auch drüber geredet mit den ganzen Wechselgerüchten und dann war er für zwei, drei Spiele das Wunderkind und jetzt bringt er es seit mehreren Spielen nicht mehr. Und das sind halt alles so problematische Charaktere in dem Moment. Und daraus dann irgendwie eine Alternative zu finden für Stammspieler, die nicht performen, weiß ich nicht. Kann halt nicht wirklich funktionieren.
Ist halt auch dieses Schnelllebige am Fußball. Also jemand, der heute sehr krass obenauf sein kann, der kann auch in 2 Wochen dann wieder eher so ein Kandidat für die Bank sein. Ich verstehe schon, was du meinst. Also Konstanz reinzukriegen in das eigene Spiel ist, glaube ich, das Schwierigste für einen Spieler. Vor allem, wenn dein eigenes Spiel ja in einem Mannschaftssport logischerweise auch vom Team abhängt. Und natürlich verunsichert einen das, wenn du viele Ausfälle hast.
Ja, klar. Und halt auch wieder diese Reaktion des Trainers. Ich möchte dazu kurz sagen, bevor ich darauf eingehe, ich habe nicht das Gefühl, dass die Situation, in der wir jetzt tabellarisch sind, prinzipiell was mit dem Trainer zu tun hat. Das hatte ich die letzten paar Saisons zwar, aber diesmal nicht. Ich möchte Tim Walter unbedingt behalten, aber ich möchte auch, dass er diesen Podcast hört und endlich anders wechselt. Es ist nicht mehr nachzuvollziehen. Düsseldorf hatte in der Ende der zweiten Hälfte also eine unnormale Pressingphase, sodass ich vorm Fernseher saß und mir dachte, Alter, es ist eine Frage der Zeit. Es ist eine Frage der Zeit, bis sie das Tor machen und dann reagiert deren Trainer auch noch so gut. Bringt frischen Wind, wechselt in der 75. und Doppelwechsel in der 85. und einer der Joker macht in derselben Minute das Tor. So, und das sind halt Dinge. Dann reagiert er und in der 86. macht er den Doppelwechsel, den ich mir seit bestimmt 20 Minuten vom Fernseher aus der Seele schreie. So blöd. Ja, es ist halt.
Anscheinend hat man dich nicht bis in den Volkspark schreien hören.
Nein, ich muss mal wieder hin, Leute. Also ich brauche ein Megafon, dann stelle ich mich da hin und dann gebe ich Tim Walter da die hier die Befehle. Aber dann bringt er erst. Bringt er Rohr in der 86. Den Wechsel habe ich relativ wenig nachvollziehen können, weil warum bringst du bei Rückstand in der 86. Verteidiger? So, aber dann hat er wenigstens halt Wagnumann rausgenommen und mit Winsheimer einen Stürmer in der gleichen Minute gebracht. Nur das ist halt wieder so eine Reaktion auf ein Gegentor. Ich könnte fast schon wetten, wenn das Gegentor nicht gekommen wäre, wären die Wechsel anders oder gar nicht verlaufen und man hätte es so rauslaufen lassen.
Der Korrektur halber möchte ich erwähnen, dass du bis nach Düsseldorf hättest schreien müssen. Es war ja ein
Stimmt,
Auswärtsspiel.
ja.
Also war die Chance noch mal geringer, dass er dich hört. Aber das ist ja was, was du seit mehreren Folgen hier predigst. Und ich kann verstehen, dass man es irgendwann wirklich leid ist. Vor allem, wenn man auch so die Wechsel, die dann passieren, sehr spät für den eigenen Geschmack, nicht mal nachvollziehen kann.
Mir drückt sich der Gedanke auf, dass Tim Walter vielleicht doch nicht unseren Podcast hört. Nein, aber
Ich vermute.
nee, man muss jetzt dazu sagen, das hört sich alles nach Niederlage an. Nein, Robert Glatzel hat in 90 plus 3 hat er noch das 1-1 gemacht und ich muss halt echt sagen, das war wahrscheinlich das HSV-Tor in meiner Fankarriere, über das ich mich am wenigsten gefreut habe einfach. Weil
Oha, aber so ein Ausgleich in der Nachspielzeit?
ja, aber es ist wieder dieses schön, dass man ausgeglichen hat, schön, dass man wieder ein 1-1 hat und wieder einen Punkt. Ein Punkt ist besser als keiner, ich weiß. Aber es war halt, es war nicht da. Und sogar, man hat ein bisschen angefangen zu fighten nach dem Gegentor in der 86. oder 85. Es ist viel zu spät. Jedes Mal brauchen wir diesen Weckruf und mit dieser Mentalität bekommst du halt nichts gerissen. Und
Ah, ich
ja.
sehe, wo das hingeht. Das geht so ein bisschen in Richtung die Borussia Dortmund-Causa. Man rettet sich mit so einem Gammeltor von Axel Witsel in 1-0, damit man sich ne nachher nicht damit auseinandersetzen muss, dass man eigentlich 90 Minuten lang gar nicht so gespielt hat wie dieser Champions League-Kandidat, der man eigentlich sein möchte.
Ja, eben, es fehlt an erstmal an Substanz im Kader und dann auch einfach an der Einstellung. Und ich hoffe, dass die Länderspielpause dafür genutzt wird, sich jetzt vielleicht ein paar Gedanken zu machen, was man eigentlich noch von der Saison möchte und was man als Team noch möchte. Und ich finde, da, also als Aufgabe, da muss sich jeder einzelne Spieler jetzt mal hinterfragen, weil ich wirklich keinen gesehen habe, wo ich mir dachte, okay, der hat vor der 85. großartig dafür gekämpft.
Es ist auf jeden Fall eine Chance. Und für unser Lazarett ist es eine Chance, dass es sich ein bisschen lichtet in diesen 2 Wochen, wobei ich da bei einigen Kandidaten gar nicht so viel Hoffnung sehe. Die Corona-Fälle werden auf jeden Fall zurückkommen. Wer weiß, ob da noch ein paar neue dazukommen. Das wäre natürlich maximal ärgerlich. Aber das sind auch so Phasen, in denen man auch am Teamzusammenhalt arbeiten kann, wenn du eben genau das, was du skizziert hast, nochmal irgendwie anmerkst, dass man irgendwie versuchen muss, da wieder diesen Willen zu kriegen, das Ziel ein bisschen klarer zu formulieren.
Ja, denke ich mir halt auch. Und vielleicht auch so ein bisschen, also nicht unbedingt an neuen Transfers, aber vielleicht an vielversprechenden Jugendspielern, den ein, zwei gibt es da schon und so weiter. Und halt anderen Leuten im Kader, denen quasi keine Chance gegeben wird, dass man sich dahingehend nochmal orientiert und dass man sich halt auch als Tim Walter, als Trainer fragt, ob man immer richtig reagiert mit der Taktik, die man jetzt gerade fährt. Das würde ich mir
Einfach
wünschen.
auch noch mal ein paar neue Impulse in dem Zusammenhang.
Genau, weil so wie es jetzt läuft, läuft es nicht. Und ja, da
Eindeutig.
muss halt dann irgendwie was Neues her.
Besser hätte die Überleitung auch eigentlich nicht sein können zu einer Trainerfrage, die wir nicht mehr klären müssen, weil Schalke hat sie ja anscheinend geklärt, aber wir haben sie quasi verpasst durch unsere kurze Pause, umzugsbedingt. Und Gramotzes musste seinen Hut nehmen. Lange überfällig, oder?
Ja, aber warte, hatten wir nicht darüber sogar geredet? Hatten wir
Dass er
nicht?
geht?
Ja,
Ja,
also,
aber
dass
nicht,
er
wer
geht,
den Posten
100%.
übernimmt.
Ja, gut, okay, das haben wir leider verpasst in unserer Pause. Ja, natürlich überfällig. Wir hatten ja auch schon besprochen, warum. Also, dass man schon im Vornherein einfach nicht verstehen konnte von seiner Reputation her, warum er jetzt der geeignete Kandidat für Schalke ist.
Ja, vor allem, warum man mit ihm in diese zweite Liga geht, wenn er nicht mal im Abstiegskampf irgendwie noch einen Impuls setzen konnte. Also die Mannschaft war ja klinisch tot am Ende. Aber eigentlich würde ich gerne eine andere Frage daran aufmachen, denn mit Mike Büskens wird der ehemalige Co-Trainer jetzt gerade Cheftrainer. Und das ist immer so eine Sache, da bin ich mir gar nicht so sicher, wie ich das finde, wenn
Mit
man
dem
den Co-Trainer
Co-Trainer.
behält. Ja.
Schwierig, das Bogen schlagen. In den 90ern war das gleiche mit Magath bei uns. Der war erst Co-Trainer und dann Cheftrainer.
Und so fügt sich alles.
Ja, und so schließt sich der Kreis. Nee, Ich weiß es nicht. Es kommt ein bisschen drauf an. Der Co-Trainer hat ja meistens am vorherigen Konzept sehr viel mitgewirkt und deshalb ist, glaube ich, dann die Veränderung, die er mitbringen kann und der Einfluss nicht so groß. Aber beispielsweise in der Nationalmannschaft hat es ja auch eine Zeit lang ganz gut geklappt. Also es gibt Beispiele, wo es ging. Aber naja, schwierige
Meinst du
Geschichte.
jetzt, mit Pflegt?
Nein, mit Löw damals.
War Löw selber auch Co-Trainer
Ja,
vorher?
er war Klinsys Co.
Jetzt schließt sich der Kreis wirklich.
Oh Gott, jetzt
Das war mir gar nicht mehr bewusst.
vielleicht die größte Falschinfo der Welt, aber er war doch Klinsmanns Co-Trainer.
Ich würde sagen, du recherchierst das kurz und ich führe die Flick-These weiter aus. Denn Flick war ja Löws Co-Trainer. Also wenn das die Ära ist, dann schließt sich der Kreis. Wobei ich zur Natio eigentlich gar nicht viel sagen kann. Ich habe das letzte halbe Jahr kein einziges Länderspiel geguckt und ich werde auch diese Länderspielpause mich damit erstmal nicht beschäftigen. Denn meine Meinung ist und bleibt die gleiche zu der anstehenden WM.
Ja, er war
Trotzdem,
Co-Trainer. So, okay, ich bin nicht dumm.
okay.
Ich habe mich richtig erinnert, ja.
Dann hat mein kollektives Fußballgedächtnis das einfach nur irgendwie verdrängt. Denn mir war das gerade irgendwie neu. Ich finde im Falle von Mike Biskens die Sache eher schwierig. Also es sind, als er das Amt angetreten hat, vom Co-Trainer zum Trainer, waren es noch 9 Ligaspiele. Und es ist einfach, ich sehe da wenig neue Impulse, wenn du den Co-Trainer zum Cheftrainer machst. Obwohl
Ja.
sie ja das Spiel gegen Ingolstadt mit 3:0 gewonnen haben, dann darauf am Spieltag und auch gegen Hannover haben sie sich dieses 2:1 wirklich erkämpft und man muss auch sagen, erkämpft. Aber das ist halt die Qualität dieses Kaders eher, finde ich.
Die Qualität des Kaders. Also ich weiß nicht, ich glaube, da widerspreche ich dir. Also, weil
Okay.
gerade Schalke und der Kader, wir hatten da vor ein paar Folgen drüber geredet, wo die ohne Terodde wären, wo die ohne bestimmte Einzelspieler wären, weil ich glaube, der Rest der Mannschaft, der braucht vielleicht wirklich mal einen neuen Impuls, um da irgendwie zusammenzuwachsen. Ich sehe bei Schalke eher Individualstärke und nicht im Team.
Ja, aber genau das meine ich halt. Also, dass die individuellen Spieler, wenn sie denn gut drauf sind und ihre Leistung abrufen, dass die eher verantwortlich dafür sind, dass es jetzt dieses 3:0 gegen Ingolstadt gab und das 2:1 gegen Hannover erkämpft worden ist und dass es eher nicht irgendwie Trainingsimpulse waren oder dieser Trainereffekt, von dem man ja immer spricht, wenn jemand von außerhalb kommt.
Glaubst du, das könnte auch irgendwie eine Sparmaßnahme sein bei
Ich
Schalke?
glaube sehr, sehr stark, dass es eine Sparmaßnahme ist. Also ich glaube nicht, dass Schalke sich noch einen Trainer unter Vertrag jetzt leisten könnte, den sie ja dann auch, also wenn sie ihn nur für 9 Spiele verpflichten, ist es ja trotzdem eine Stange Geld, weil Gramotzes hat ja auch noch einen Vertrag über nächstes Jahr, glaube ich, den sie weiter bezahlen, solange der keinen neuen Club findet. Und ich kann mir bei Gramotzes halt echt nicht vorstellen, dass er jetzt den nächsten Posten findet.
Nee, das könnte sich schwierig gestalten, da bin ich voll bei dir.
Also ich finde die Situation schwierig. Ich würde sagen, Schalke ist so ein Beobachtungskandidat. Da haben wir weiter ein Auge drauf. Mal schauen, wie sie aus der Länderspielpause kommen, weil dann hat Büskens als ehemaliger Co-Trainer jetzt vielleicht ja Zeit, seine Vision irgendwie so ein bisschen klar zu machen für die Mannschaft. Weil nur weil du der Co-Trainer bist, heißt das ja nicht, dass du immer 100% mit dem Cheftrainer übereinstimmst. Also ich
Nein.
glaube, so ein Trainerduo lebt vor allem auch von Konflikt und dass man sich nicht immer einig ist. Es gibt ja auch viele Fälle, wo man schon klar irgendwie erkennen und auch sagen kann und was auch die Cheftrainer sagen, dass der Co-Trainer schon massiven Einfluss darauf hat, was passiert. Ich meine, Flick bei Löw hat halt irgendwie seinen Einfluss am Ende auch verloren, aber seine Spielstrategie und das, was er ja so vorlebt und so, ich glaube, das ist halt immer so ein Zusammenspiel. Und mal schauen, was Büskens Vision ist, wo es hingehen soll, taktisch und mit der Aufstellung. Und was er in diesen 2 Wochen halt trainieren kann.
Ja, es wirkt halt so ein bisschen wie so eine Verzweiflungstat, irgendwie diese Trainerbenennung. Ich will ihn jetzt auch gar nicht schlecht reden, weil er persönlich hat ja auch jetzt in der DFB-Jugendabteilung viel mitgewirkt. Ich glaube, er war bei der U17 oder so auch Co-Trainer. Also er hat da auch viel mitgemacht und er ist sicherlich ein Mann mit Erfahrung, aber es wird sich zeigen, ob er der Richtige für den Posten ist. Ist auch schwierig jetzt zu beurteilen. Ich glaube, Schalkes nächstes Spiel ist gegen Dynamo, ein Abstiegskandidat. Da kann er dann vielleicht mal zeigen, was er drauf hat.
Ja, weil eigentlich müsstest du ja davon ausgehen, dass der FC Schalke 04, so wie er sich selbst sieht und eingeschätzt hat vor der Saison, das dominieren müsste. Das werden wir
Ja,
dann sehen.
Pflichtsieg eigentlich dann in dem Fall.
Würde ich schon sagen. Ich würde aber vielleicht auch noch anfügen, auch wenn ich das jetzt so problematisiert habe mit dem Co-Trainer, der zum Cheftrainer gemacht wird, in Schalkes Situation halte ich das halt trotzdem, wenn du alle Faktoren abwiegst, für die beste Lösung. Weil Gramotzes war nicht mehr tragbar, ein neuer Trainer war nicht leistbar finanziell und ich glaube auch, dass es noch mehr Unruhe als eh schon reingebracht hätte auf Schalke. Vor allem, weil du ja diesen ganzen, dieses ganze Theater mit Gazprom und da drumherum eh im Moment hast. Also ich glaube, die Ruhe mit jemandem, der die Mannschaft schon kennt, den Verein schon kennt, das war nicht die schlechteste Wahl. Ich frage mich halt nur, wie viel Neues da kommen kann.
Ja, vielleicht tritt dort ja auch das ein, was wir uns bei den Spielern immer wünschen, dass die eher im Hintergrund agieren, wenn sie dann die Chance bekommen, wirklich zu glänzen, daraus was machen. Weil ich denke, dass auch wenn ein Co-Trainer sehr viel Einfluss hat, die Lorbeeren erntet der ja meistens nicht. So, das geht nicht auf seine Kappe. Meistens kennt man die ja auch gar nicht, also außer bei seinem eigenen Verein so. Und ich glaube, der könnte daraus was machen.
Wir sind gespannt, wir behalten das weiter unter Beobachtung. Was wir natürlich auch unter Beobachtung hatten in den letzten 2 Wochen, ist die Champions League. Aber da wir eine Länderspielpause vor uns haben, würde ich sagen, besprechen wir die Champions League und auch die Auslosung in der nächsten Folge. Denn jetzt haben wir noch ein brisantes Thema, über das wir sprechen müssten. Gestern Abend, nach dem Werder-Spiel, gab es das aktuelle Sportstudio. Eine ganz normale Ausgabe möchte man meinen, es war eine besondere. Denn wer war zu Gast, Marie?
Markus Anfang.
Ich hatte gehofft, wirklich mich kugeln zu können vor Lachen. Am Ende war es dann irgendwie eher trist. Also kurz Zusammenfassung, es war sehr viel von dem, was man erwartet hat. Es war ein generell sehr erwartbares Interview. Es war viel von, es tut mir leid. Wobei ich in dem Zusammenhang sagen möchte, dass ich es äußerst gut finde, dass er sich direkt bei Werder Bremen nochmal entschuldigt hat, auch öffentlich. Auch, dass er in Kontakt, wie er selbst sagt, zu Fillbri und Baumann steht und da auch halt um Vergebung gebeten hat. Dennoch macht es das natürlich nicht wett, was er getan hat. Also er hat eine Straftat begangen, er ist für schuldig erklärt worden. Er hat selbst nach eigener Angabe die Strafe abbezahlt schon und möchte jetzt einfach sich entschuldigen. Er ist nach wie vor nicht geimpft, hat er gesagt, ganz klar. Seine Bedenken hat er auch noch mal deutlich gemacht. Ich würde ein Lob aussprechen an das ZDF Sportstudio und den Moderatoren, der halt schon auch versucht hat, seine Aussagen einzuordnen. Denn diese Bedenken, die er äußert, wenn du als jemand, der vielleicht selber ein paar Bedenken hat, dieses Sportstudio geguckt hast, wenn du das so hörst, dann denkst du erstmal, oh, der arme Mann. Der weint da fast. Also er war wirklich emotional und sehr gerührt. Und ihm tat es sehr leid, was er vor allem seiner Familie damit angetan hat. Wo ich mir auch denke, ja, hätte es halt vorher drüber nachdenken können. Ne? Wenn man lügt, dann lügt man so. Aber der Moderator hat halt versucht, es schon klar einzuordnen, dass seine Bedenken wegen etwaigen Herzproblemen in der Familie und auch bei sich selbst, weil er in Behandlung ist, dass das kein Grund ist, sich nicht impfen zu lassen, weil der Moderator auch meinte, er war auch beim Arzt, hat sich beraten lassen, nicht nur bei einem. Und ihm wurde klar zu der Impfung geraten, denn wenn du dann erstmal infiziert bist, ist es ja noch viel schwieriger, dagegen anzugehen, wenn du Herzpatient bist. Das ist eine medizinische Seite, über die wollen wir gar nicht so genau sprechen, finde ich. Ich glaube, auch über das Thema Impfung wurde genug gesprochen. Unsere Haltung dazu war auch klar. Und es geht mir eher so darum, dass ich vor dem Interview erwartet hatte, dass er sich da hinsetzt und versucht, das so gut es geht runterzuspielen, um irgendwie die letzte Chance, den letzten Strohhalm zu retten, nochmal einen Trainerjob zu ergattern. Am Ende war ein bisschen was davon der Fall, denn sonst würde man sich nicht öffentlich entschuldigen. Er hat auch mehrfach betont, dass er sich auch gerne schon viel früher geäußert hätte zu der Sache, aber das durfte er nicht wegen dem laufenden Verfahren. Aber insgesamt war es sehr viel von dem, was ich erwartet habe, wobei ich nicht erwartet habe, dass er so emotional da sitzt.
Ja, also ich muss sagen, ich weiß nicht. Ich sehe das Ganze vielleicht ein bisschen anders. Ich kritisiere ganz klar das Sportstudio dafür, dass sie ihn überhaupt eingeladen haben. Einfach weil das für mich total nach Einschaltquoten-Geilheit riecht. Und das hat ja auch garantiert funktioniert. Also so viele Leute haben eingeschaltet, weil sie die irgendwelche Skandalaussagen von ihm wollten, weil sie das sehen wollten, weil es ja auch irgendwie eine Sensation ist, dass er sich da hinsetzt und ein Interview gibt. Und ich finde es falsch, dieser ganzen Thematik um ihn herum noch eine Plattform zu bieten. Und ich finde es auch ganz klar falsch, das so zu machen, wie es nun mal passiert ist. So, das ist eigentlich nur, weil sie diese Sensation wollten, dass er sich jetzt bei ihnen zum ersten Mal dazu äußert und jetzt können sich alle auf Twitter und Co. das Maul dazu zerreißen. So, das finde ich
Ja,
nicht
sehe
gut.
ich.
Ja,
Sehe
so.
ich, seh ich auf jeden Fall. Es ging auf jeden Fall um Einschaltquoten. Das ist klar. Auch wenn es jetzt beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht so das Must-Have ist, weil die ja staatlich finanziert sind. Aber natürlich ist es halt eine Maßnahme in die Richtung. Das gucken viele Leute. Aber ich fand einen Satz sehr bemerkenswert, den der Moderator vor dem Gespräch gesagt hat. Weil er ja genau das adressiert hat, diese Kritik, warum bieten wir ihm eine Plattform? Also er meinte, wir haben gelesen, dass viele Leute das geschrieben haben, wir verstehen diese Bedenken, aber im Endeffekt möchten wir lieber mit jemandem sprechen als über ihn, weil über ihn wurde jetzt genug gesprochen. Und in dem Zusammenhang, weil das ist auch eigentlich so eine Prämisse, die ich versuche irgendwie durchzuziehen, ich spreche lieber mit jemandem als über jemanden. Das finde ich eine sehr, sehr gute Einstellung eigentlich. Wobei ich in dem Zusammenhang ganz klar verstehen kann, dass die Kritik ist, warum bietet man dem überhaupt noch eine Plattform?
Ja, natürlich ist es besser, mit jemandem zu reden als über ihn. Nur es wirkt
Ich finde,
auf
das
mich.
Thema müsste gar nicht mehr
Ja,
besprochen
genau,
werden.
es wirkt so, als ob es halt noch einmal neu aufgerollt wird. Niemand hat mehr über ihn gesprochen. Und als ich gehört habe, dass er dort auftritt, natürlich, es war irgendwo amüsant und man war so ein bisschen skandalgeil. Aber ich denke mir, was soll bei so einem Interview denn bei rauskommen? So, niemand wird seine Meinung über ihn ändern. Die, die ihn in Schutz nehmen, werden ihn weiterhin in Schutz nehmen. Die, die es nicht tun, werden es nicht tun. Und mein erster Gedanke war nur so, was soll denn dabei rauskommen? So, dieser Mann kann sich nicht davon läutern. Fordern die Leute jetzt, dass er sich irgendwie, was weiß ich, dass er sich die Kugel gibt? Er wird nie wieder einen Trainerjob bekommen. Es wird sich nichts ändern durch dieses Interview. So, und dadurch ist für mich persönlich klar, dass sie die Einschaltquote wollen. Und da unterstütze ich das Ganze einfach nicht mehr, weil dieses Interview keinen Nährwert hat.
Ja, den Mehrwert sehe ich auch nicht, da gebe ich dir absolut recht. Ich glaube, der einzige Mehrwert daran war eben, dass die Leute das gucken und für Anfang selbst, glaube ich, auch für seine Reputation da noch mal irgendwie eine Lanze zu brechen.
Junge, ich habe
Wobei
einen
ich.
Nährwert gesagt. Ja, es hat keinen Nährwert.
Okay, du warst irgendwie beim Essen unterwegs, hast schon Hunger.
Ja.
Aber es ist eigentlich der Mehrwert. Und den sehe ich halt auch nicht, da gebe ich dir absolut recht.
Ja, einfach. Also, ich weiß nicht, so eine überflüssige Aktion von beiden Seiten. So nee.
Dann haben wir zu guter Letzt noch eine Sache, die wir besprechen müssen, die mich leider nicht mehr so betrifft, aber euch. Es ist der DFB-Pokal. Wie zufrieden warst du mit eurem Auftritt?
Ach so, mit unserem Spiel meinst
Es
du
ist schon
jetzt?
lange her, ich weiß es, aber wir haben über die Auslosung eben noch nicht gesprochen.
Ja, genau. Also, weil gegen Karlsruhe hatten wir ja drüber gesprochen. So, über das
Genau,
Spiel
aber.
an sich, über die Auslosung an sich. Ja, es geht. Also.
Also zur Erklärung vielleicht kurz, die Halbfinalauslosung ist, dass ihr heim gegen den SC Freiburg antreten müsst und RB Leipzig zu Hause Union Berlin empfängt.
Genau. Ich weiß nicht, so teils zufrieden. Ich hätte mir Union gewünscht als Gegner.
Okay.
Das hatte ich ja auch schon mal gesagt gehabt, einfach weil sie gegen Pauli, wie ich das so gesehen habe, den machbarsten Auftritt hingelegt haben. Freiburg ist natürlich ein besseres Los als Leipzig. So, da würde ich gar nicht großartig. Also ich würde mit Hoffnung reingehen, man kennt mich, aber mit nicht so viel, wie ich sie jetzt habe. Nur trotzdem alles in allem denke ich mir, unser Fokus sollte nicht auf dem DFB-Pokal liegen, auch wenn es natürlich toll ist, bei so einem Turnier immer noch dabei zu sein. Nur wir sind halt ganz klar der Underdog. Egal gegen wen wir da jetzt zugelost worden wären, vielleicht nicht der krasse Underdog, aber als Zweitligist bist du nicht unbedingt der Favorit.
Aber ist das nicht eine Rolle, in der sich der HSV irgendwie wohlfühlt?
Ich weiß nicht, weil eigentlich du bekommst sie ja nicht. So, auch wenn du spielerisch auf jeden Fall nicht der Favorit bist in all diesen Duellen, die jetzt hätten zustande kommen können, das gönnt dir ja die Presse nicht, dass du es nicht
Natürlich.
bist. So, das, ja.
Also, glaubst du, wir sehen ein Erstligafinale? Sei mal ehrlich, komm.
Oh,
Ich weiß, dass du im
schwierig.
Endeffekt, wenn es hart auf hart kommt, immer auf den HSV tippst, weil das einfach, du kannst nicht anders, ich weiß das. Aber wenn wir jetzt mal ganz ohne irgendwie Fanliebe realistisch daran gehen, sehe ich schon Freiburg-Leipzig als Finale.
Schwierig. Ich glaube, wenn ich neutraler Fußballfan wäre, so viel kannst du mir entlocken, würde ich darauf setzen, ja.
Aha.
Trotzdem bin ich bin von so viel Kampfgeist und Hoffnung erfüllt und hoffentlich kann das irgendwie telekinetisch auf das Team übertragen werden, was in einem ganz anderen Teil von Hamburg hockt. Und ich hoffe einfach, die machen das irgendwie gegen Freiburg, auch wenn es glücklich wird, aber ja.
Es ist ja noch ein bisschen hin bis zum DFB-Pokal. Also sehen wir uns nächste Woche zur sehr, sehr detaillierten Besprechung der Champions League-Spiele und der Auslosung.
Stimmt, weil nächste Woche haben wir nicht so viel anderes zu besprechen.
Wer weiß, vielleicht hat es bei Magath im Training dann den nächsten Kotzenden gegeben. Dann sind wir natürlich auch am Start. Also einen kleinen Newsblock zum HSV und Werder, den haben wir auf jeden Fall dabei. Und auch zu allgemeinen Geschehnissen in der Fußballwelt. Wir gehen bestimmt auch noch mal auf andere Situationen ein, sowas wie Chelsea und der Clubverkauf. Alles Dinge, die passiert sind in der Zeit, in der wir mal kurz abgetaucht waren, um Umzugskisten zu schleppen, die wir aber natürlich nicht vergessen haben. Das heißt, nächste Woche Champions League, alle möglichen News, die in der Länderspielpause stattfinden, aber bestimmt keine Besprechung der Länderspiele.
Ich prophezeie, bis dahin haben sich Selke und Magath geprügelt. So.
Okay, da bin ich gespannt. Wir steigen genau mit dieser These nächste Folge ein und ich frage dich, ob das so passiert ist.
Oder auch nicht, und wir vergessen es. Ihr kennt uns. Also, in diesem Sinne würde ich sagen, tschüss, Lene.
Tschüss, Marie.